Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Wie stark ist die Finanzbranche, wenn es um die Umsetzung politischer Interessen in Berlin geht? Dazu hat die Bürgerbewegung Finanzwende nun eine Erhebung gemacht. Was dabei herausgekommen ist, hören wir gleich. Beginnen wollen wir aber mit den Rufen nach einem harten Lockdown nach Heiligabend, die heute auch im Bundestag zu hören waren, laut und emotional.
Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel heißt runter auf 50 Fälle pro 100.000 in 7 Tagen. Und das Ziel heißt nicht nach Tagen zu rechnen, sondern nach Resultat zu rechnen. Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder und das können wir auch den Menschen nicht zumuten. Und deshalb sind die Empfehlungen meiner Meinung nach richtig, Geschäfte dann zu schließen.
Und zwar bis mindestens 10. Januar, forderte Kanzlerin Angela Merkel heute Morgen im Bundestag. Sachsen hat bereits die Notbremse gezogen. Dort sind ab Montag alle Geschäfte, die nicht unbedingt den täglichen Bedarf decken, zu. Aber auch in den anderen Bundesländern steigt der Druck, spätestens nach Weihnachten das öffentliche Leben komplett herunterzufahren. Was sagen mittelständische Unternehmen dazu und auch die Einzelhändler, die ohnehin schon ein maues Weihnachtsgeschäft beklagen? Volker Fintermer dazu.
Die Lage ist deutlich angespannt in den eigentümergeführten Unternehmen, sowohl im Handel als auch im Handwerk. Und ein erneuter landesweiter Lockdown nach Weihnachten würde die bereits vorhandenen Probleme sicherlich noch potenzieren. Darin sind sich der Präsident des Einzelhandelsverbandes, Josef St. Johanser, und Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer einig.
Diese Pandemie übertrifft in ihrer Wucht und Beharrlichkeit bei weitem das, worauf sich viele Betriebe vorbereiten konnten. Für viele Betriebe geht es jetzt nur noch um die nackte Existenz.
Umso mehr drängen die Verbände auf verlässliche, bundeseinheitliche Regelungen, gerade im Blick auf den absehbaren zweiten Lockdown, der neben der bislang schon betroffenen Gastronomie auch den Handel und das Handwerk ungleich stärker als bislang in Mitleidenschaft ziehen würde. Die einfache Übertragung und Fortführung der Novemberhilfen, die den betroffenen Unternehmen pauschal 75% des Umsatzes erstattet, halten die Verbände aber nicht für den angemessenen Weg, zumal die Steuerzahler das nicht dauerhaft finanzieren könnten.
Wir gehen nicht auf die Umsatzerstattung. Es kann nicht ein Staatshaushalt Umsatz ersetzen. Das heißt, wir plädieren ganz klar dafür, dass wir gezielt und maßgerecht dann den Schaden, den Ausfallschaden, kompensieren wollen,
betont Josef St. Johanser. Aber all das betrifft nur die unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie. Um wieder Fuß zu fassen und die Krise überwinden zu können, drängen die Verbände zudem vehement auf ein Belastungsmoratorium, zumindest bis zum Ende dieser Legislaturperiode, um zusätzliche Lasten für die Wirtschaft auszuschließen.
Gerade für den Mittelstand brauchen wir da Entlastung, vor allen Dingen bei den Arbeitskosten. So. Und die 40%-Marke bei den Sozialabgaben ist für unsere Betriebe schon jetzt eine absolute Schmerzgrenze.
Deshalb sollte es auch keinen deutschen Alleingang bei einem Lieferkettengesetz geben, sondern nur eine europaweite Lösung. Eine gesetzliche Regelung zum Homeoffice lehnen die Verbände auch entschieden ab. Das sollte man den Tarifpartnern überlassen, zumal da in den zurückliegenden Monaten bereits viel passiert sei. Und für den Handel wünscht sich HDE-Präsident St. Johanser noch deutliche Verbesserungen bei den Minijobs, die durch Tarifanpassungen der Vergangenheit unattraktiv geworden seien.
Um diese Entwicklung der schleichenden Entwertung der Minijobs aufzuhalten, verlangen wir nach einer Überarbeitung der Regelung mit einer Anpassung der Verdienstgrenze. Ein Vorschlag wäre, die starre Einkommensgrenze für die Minijobs zu flexibilisieren und nach einem vorab festzulegenden Zeitraum eine automatische Anpassung zum Beispiel der Nettolohnentwicklung vorzunehmen.
Sagt der HDE-Präsident im Beitrag von Volker Fintermer. Der Einzelhandel ist also derzeit unter Druck und auch der größte deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof betonte heute nochmal, das Geschäft um die Feiertage sei für alle innerstädtischen Händler von existenzieller Bedeutung. Dennoch, ein harter Lockdown wird von immer mehr Seiten nun gefordert und damit schalten wir zu Claudia Werle an die Frankfurter Börse. Wie sieht man das denn bei Ihnen?
Ja gut, das eine hängt ja mit dem anderen ganz unmittelbar zusammen. Ich möchte die Fragen aber weitergeben an Ulrich Kater, den Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Kater, es gibt Kritik am derzeitigen Kurs. Auch Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sagt schon, der Schlingerkurs, ein hartes Herunterfahren, das sei nicht immer die beste Lösung. Wie sehen Sie es?
Nun, man hat in der zweiten Welle jetzt die Strategie gewechselt zu leichteren Maßnahmen. Das reicht nicht aus oder reicht gerade so aus, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Ich denke, wir haben jetzt zwei Perspektiven. Entweder wir bleiben bei diesen Maßnahmen, aber das würde dann bedeuten, dass es dann tatsächlich bis zum Frühling, bis auch die Temperaturen wieder wärmer werden und die Fallzahlen deswegen zurückgehen, so bleibt, was auch teuer ist. Oder man macht eben nochmal wirklich harte Maßnahmen. Das dann müsste aber dann tatsächlich auch reichen, um dann von da ab dann mit geringeren Einschränkungen dann das Frühjahr zu erreichen. In jedem Fall wird uns die Pandemie, so wie sie verläuft, eben noch weitere Kosten auferlegen.
Harte Maßnahmen heißt für Sie?
Harte Maßnahmen wäre dann ein Lockdown, der die Fallzahlen deutlich nach unten bringt. Dann wieder eine Öffnung, die dann natürlich in eine dritte Welle führen würde. Aber das Timing sollte dann so sein, dass man eben dann in den Sommer reinkommt und auch dann mit den Impfungen zusammen diese dritte Welle dann eben nicht mehr so hart hat wie die ersten beiden.
Schauen wir uns eine Branche genauer an, das ist die Exportindustrie. Heute sind neue Zahlen gekommen. Die Branche hat das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht erreicht. Von Oktober zu September hat man zwar ein Plus gesehen, im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es aber immer noch ein sattes minus 6,5%. Hat die Corona-Pandemie die Wirtschaft immer noch so fest im Griff?
Ja, das müssen wir trotz aller Erholungserfolge aus dem Sommer feststellen. Auch wenn die zweite Welle nicht geschehen wäre, hätten wir am Jahresende immer noch 4-5% unterhalb des Vor-Corona-Niveaus und zu normalen Zeiten würde man dazu sagen, schwere Rezession. Deswegen war ja auch die Perspektive, auch im besten Verlauf, so, dass wir erst im Jahre 2021 in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Vor-Corona-Niveau kämen und immer noch im Vergleich zur Finanzkrise eine schnellere Erholung gehabt hätten.
Großbritannien für viele Unternehmen hierzulande ein wichtiger Handelspartner. In Sachen Brexit kommt man nicht voran. Wie wichtig ist das, was da momentan passiert?
Nun, für diejenigen, die im England Handel und auch in den Produktionsketten drinstecken, für die einzelnen Unternehmen bis hin zu den Haushalten, ist es natürlich wichtig bis existenziell. Die gesamtwirtschaftlichen Folgerungen auch eines harten Brexits, wie er sich ja jetzt eher abzeichnet, wenn es nicht noch eine spektakuläre Wende gibt, sind verkraftbar, weil man sich jetzt in der Tat einstellen konnte, das gilt insbesondere für die Finanzmärkte, der Export, der Austausch mit Großbritannien ist schon in den letzten Monaten in der gesamten Brexit-Phase zurückgegangen. Die meisten haben sich dann doch darauf eingestellt, eben auch auf das Schlimmste. Gesamtwirtschaftlich wird auch ein harter Brexit die Dinge jetzt nicht mehr überraschend nach unten verändern.
Kurz zum Schluss, der Euro zuletzt deutlich teurer, ein Problem für die Exporteure?
Ja, normalerweise ist der Euro nicht mehr so ganz das Schreckgespenst für die Exporteure, wie es damals die D-Mark in den Zeiten der monetären Selbstständigkeit war, weil eben die Verflechtung im Binnenmarkt viel größer ist. Jetzt ist der Binnenmarkt aber durch Corona so stark getroffen. Insofern kommt natürlich die Aufwertung des Euro jetzt sehr ungelegen.
Sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Soweit also Einschätzungen zum Export und zu den möglichen Auswirkungen eines harten Lockdowns. Dann schauen wir doch mal, Frau Werle, auf den Gesamtmarkt. Wie hält sich denn der DAX heute?
Der ist deutlich im Plus, fast 1% höher. Er steigt auf 13.385 Punkte. Das sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen die Aussicht auf weitere Corona-Impfstoffe an den US-Börsen. Hat es gestern neue Rekordstände gegeben. Die Aussicht auf ein weiteres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat nicht nur amerikanische Anleger gefreut. Der MDAX, also der Index für die mittelgroßen Werte hierzulande, der ist heute erstmals über 29.800 Punkte gestiegen. Ein Rekordhoch.
Dann schauen wir mal auf die Einzelwerte. Zur Deutschen Bank werden wir gleich noch mehr hören im Beitrag. Auf jeden Fall soll noch mehr gespart werden. Was macht der Kurs?
Das kommt jetzt nicht unerwartet. Dennoch, es wird gerne gehört, wenn ein Institut auf Kosten schaut. Am Renditeziel will die Bank auch festhalten, was hier an der Börse ebenfalls gut ankommt. Aktien der Deutschen Bank aber leicht im Minus.
Covestro dagegen heute vorne mit dabei.
Die gesamte Chemiebranche ist im Aufwind. Das hängt eben mit der Hoffnung auf eine Konjunkturbelebung zusammen. Die Chemiebranche hat ja sowas wie eine Schlüsselstellung in der Wirtschaft inne, weil einfach chemische Produkte in vielen Bereichen weiterverarbeitet werden. Was Covestro im Besonderen betrifft, das abgelaufene Quartal ist gut gelaufen, besser als erwartet. Die Jahresziele sind angehoben worden, Covestro-Papiere deshalb 4,5% im Plus.
Und der Euro, der bleibt stark?
Der bleibt stark, kostet jetzt 1,2102 Dollar. Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,59 auf -0,6%. Und die Feinunze Gold wird mit 1.856,89 Dollar gehandelt.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen nochmal auf die Deutsche Bank, die ja im Sommer 2019 angesetzt hatte zu einer durchgreifenden Neuausrichtung. Ein nachhaltigeres Geschäftsmodell soll am Ende herauskommen, sprich weniger Erträge aus dem Investmentbanking, dafür mehr Gewinn aus dem eher soliden Privat- und Unternehmenskundengeschäft. Ein tiefgreifender Umbau, der auch Stellen kosten wird, 18.000 bis zum Jahr 2022, so die Zielvorgabe. Wie kommt die Deutsche Bank jetzt voran? Dazu gibt Deutsche Bank Chef Christian Sewing heute Auskunft bei einer Investorenkonferenz, die Brigitte Scholtes für uns beobachtet.
Die Deutsche Bank hat im laufenden Jahr schon besser abgeschnitten, als ihr dies viele Beobachter zugetraut hätten. Entsprechend selbstbewusst tritt das Management heute vor die Investoren, pandemiebedingt natürlich virtuell. Und Deutsche Bank-Chef Christian Sewing enttäuscht sie in einer Hinsicht auf jeden Fall nicht.
Learning from this extraordinary year, we see potential for further cost reductions. To give just two examples, we have started to examine our real estate setup and we will certainly not return to the same level of travel costs we had prior to COVID.
Die Bank hat also zusätzliche Einsparmöglichkeiten ausgemacht, etwa in ihrem Immobilienbestand oder bei den Reisekosten, die künftig sicher niedriger sein dürften als die vor der Pandemie. Sie will die Kosten bis 2022 auf 16,7 Milliarden Euro senken. Bisher hatte sie 17 Milliarden Euro angepeilt. Für das laufende Jahr rechnet sie weiter mit Kosten von 19,5 Milliarden Euro. Dass die Deutsche Bank bei den Kosten liefern werde, wie das im Finanzdeutsch heißt, damit hatten Analysten gerechnet. Sewing gab sich aber auch zuversichtlich, dass die Bank ihre Erträge steigern werde.
On the revenue side, we are shifting gears now. It is not about stabilizing our business anymore. It is about bringing it to the next level.
Sie schalte nun in einen höheren Gang. Es gehe nicht mehr darum, das Geschäft zu stabilisieren, sondern es auf ein höheres Niveau zu heben. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres hatte das Geldhaus seine gesamten Einnahmen um 8% gesteigert. Dieser Trend habe sich auch im 4. Quartal fortgesetzt, sagte der Deutsche Bankchef. Bis 2022 sollen die auf 24,4 Milliarden Euro steigen. Allerdings liefert die Investmentbank aktuell dazu noch den größten Anteil. Auch in Zukunft dürfte sie stark bleiben, allein schon, weil sie den Staaten am Markt bei ihrem Finanzierungsbedarf helfen möchte. Aber auch Privatkunden bedürften noch stärker der Beratung bei der Geldanlage, solange die Zinsen so niedrig bzw. negativ seien. Die Kreditrisiken habe man im Griff, sagte Sewing und verwies darauf, dass die Bank die Hälfte ihrer Kredite in Deutschland vergebe und zudem in Sektoren, die kaum von der Pandemie betroffen seien. Sewing rechnet sogar damit, dass man die Risikovorsorge im kommenden Jahr schon zurückfahren könne. Die Bilanz sei stark, die Bank gut gerüstet für die Zukunft.
All of this will enable us to deliver a post-tax return on tangible equity of 8% in 2022, despite a more challenging operating environment. As planned, we aim to return 5 billion euros of excess capital to our shareholders starting in 2022.
Nach Steuern rechnet das Geldhaus also, wie versprochen, für 2022 mit einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von 8%. Und die Aktionäre sollen von dann an auch wieder eine Ausschüttung von 5 Milliarden Euro insgesamt erhalten.
Über den Investorentag der Deutschen Bank berichtete Brigitte Scholtes. Finanzskandale wie die der Cum-Ex-Steuertricksereien, die mit den Banken jahrelang ungestört doppelt abkassiert haben, oder wie der des Zahlungsdienstleisters Wirecard, für den die Politik teilweise auch als Türöffner fungierte in Asien, wie sich nun herausstellt, legen den Verdacht nahe, dass die Finanzindustrie kein Problem hat, in Berlin gehört zu werden. Was ist dran an dem Verdacht? Wie stark ist die Finanzlobby tatsächlich in Deutschland? Der Verein Finanzwende des früheren Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick hat in einer Erhebung versucht, dies herauszufinden und zu beziffern anhand des Personalaufwands und des Budgets. Mischa Erhard dazu.
1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Budget von rund 200 Millionen Euro im Jahr. Auf diese Zahlen kommt die Bürgerbewegung Finanzwende in ihrer Studie mit dem Titel Ungleiches Terrain.
Wir können feststellen, dass bei Stellungnahmen zu ersten Entwürfen von Gesetzen das Kräfteverhältnis 9:1 ist, also 9 Beiträge von der Finanzlobby und nur ein Beitrag von zivilgesellschaftlichen unabhängigen Akteuren. Das ist natürlich eine krasse Schieflage und wir müssen davon ausgehen, dass bei den Aktivitäten, die wir gar nicht so dokumentiert sehen, das Verhältnis vielleicht sogar noch ungünstiger ist.
Sagt Gerhard Schick, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen und nun Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende. Einfluss sucht die Finanzbranche in Berlin demnach auf verschiedenen Wegen. Durch Branchenverbände wie Banken, Sparkassen oder den Versicherungsverband. Oder durch feste Konzernrepräsentanzen in Berlin, wie sie etwa die Deutsche, die Commerzbank oder auch die Allianz unterhalten. Und dann gibt es auch noch zahlreiche Kommunikationsagenturen oder Rechtsanwaltskanzleien, die die Interessen der Finanzindustrie versuchen geltend zu machen.
Diese Schieflage ist gefährlich, weil sie sorgt dafür, dass Gesetze entstehen, die gut für die Finanzbranche sind und schlecht für den Rest der Gesellschaft. Und deswegen braucht es dringend ein Gegengewicht zu diesen über 1500 Mitarbeitenden in der Finanzbranche.
Dabei ist die Schätzung von 1500 Interessenvertretern der Finanzbranche in Berlin eine Mindestannahme. Exakte Daten oder ein Melderegister gibt es nicht. Noch nicht. Denn für mehr Transparenz soll künftig ein neues Gesetz sorgen. Es ist auch als Reaktion zu sehen auf jüngste Skandale und Affären. So machte sich beispielsweise der frühere Verteidigungsminister zu Guttenberg im Kanzleramt für den mittlerweile insolventen Zahlungsabwickler Wirecard stark. Und der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor setzte sich für ein Start-up-Unternehmen ein, für das er als Bezahlung mindestens ein Zugriffsrecht auf Aktienoptionen hatte. Grundsätzlich sei es wichtig und richtig, dass sich Abgeordnete mit den Interessen und Argumenten aus Wirtschaft und Gesellschaft in Gesetzgebungsverfahren auseinandersetzen, meint der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion Florian Tonka.
Den Abgeordneten fliegt ja die Erkenntnis auch nicht einfach im Traum irgendwie in den Kopf, sondern man muss sich mit Argumenten auseinandersetzen.
Allerdings mit einer Einschränkung.
Es gibt natürlich auch Formen von Lobbyismus, die vielleicht weniger legitim sind. Zum Beispiel, wenn der Abgeordnete irgendeinen persönlichen Vorteil davon hat, dass er ein bestimmtes Argument vertritt und verfolgt. Also das sind Dinge, wo wir einfach Interessenkonflikte vermeiden müssen und sicherstellen müssen, dass die Abgeordneten wirklich dem besten Argument folgen, dem, das sie am meisten überzeugt, und nicht egoistischen Interessen.
Das neue Gesetz sieht vor, dass Lobbyvertreter sich künftig unter bestimmten Voraussetzungen registrieren müssen, mindestens mit Name, Anschrift und Angaben zum Auftraggeber. Die Liste könnte lang werden. Denn während die Studie von Finanzwende von mindestens 1500 Lobbybeschäftigten nur in der Finanzbranche ausgeht, gehen andere Schätzungen von mehreren tausend professionellen Beratern aus, die in Berlin an der Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ihren Einfluss versuchen, geltend zu machen.
Aus Frankfurt berichtete Mischa Erhard und wir schauen nach China und auf den mächtigen Technologiekonzern Huawei, der nicht nur als 5G-Ausrüster kritisch beäugt wird, sondern auch als Lieferant für Überwachungstechnik, zu der auch Gesichtserkennung gehört. Diese wird ja in vielen chinesischen Städten bereits angewandt. Laut einem Medienbericht hat Huawei nun eine Kamerasoftware entwickelt, mit der in China sogar Angehörige bestimmter ethnischer Minderheiten erkannt werden kann. Menschenrechtler sind entsetzt, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
Gesichtserkennung mit Hightech-Kameras und entsprechender Software, das ist in China Alltag. Sowohl Unternehmen als auch die Polizei und die Geheimdienste in China nutzen Gesichtserkennung. Dabei werden Kameraaufzeichnungen in Sekundenbruchteilen abgeglichen mit biometrischen Informationen von Menschen, die in Datenbanken gespeichert sind. Beim Bahnfahren in China zum Beispiel braucht man inzwischen keine Fahrkarten mehr. Man kann stattdessen an Bahnhöfen einfach das Gesicht einscannen. Der chinesische Technologiekonzern Huawei hat die Gesichtserkennung noch weiterentwickelt, und zwar gemeinsam mit dem Software-Startup Magvi, ebenfalls aus China. Aus einem internen Huawei-Dokument geht hervor, dass beide Unternehmen bereits vor 2 Jahren gemeinsam eine Software getestet haben, die per Gesichtserkennung das Geschlecht, das ungefähre Alter und die ethnische Herkunft von Menschen erkennen kann. Die Washington Post berichtet über das Dokument. Experten der Beratungsfirma IPVM hatten es entdeckt. IPVM hat sich aufs Thema Videoüberwachung spezialisiert. Das Dokument ist eine Art Präsentation und war demnach auf der Webseite von Huawei abrufbar. In der Präsentation heißt es, mit der Software könne man einen, so wörtlich, Uiguren-Alarm auslösen. In China leben rund 12 Millionen Uiguren. Sie sind chinesische Staatsbürger, werden aber von der kommunistischen Führung in vielen Lebensbereichen benachteiligt und regelmäßig schikaniert. Hunderttausende Uiguren werden im chinesischen Landesteil Xinjiang ohne Anklage oder Urteil in Internierungslagern festgehalten. Die Menschenrechtslobbygruppe Human Rights Watch nennt die Gesichtserkennungssoftware schockierend. Überraschend sei das Ganze aber nicht für sie, sagt Ma Ya Wang, die China-Expertin von Human Rights Watch. Das passt ins Bild, denn die chinesischen Sicherheitsbehörden überwachen und verfolgen schwerpunktmäßig Uiguren. Uiguren und andere Minderheiten in China werden vom Ministerium für öffentliche Sicherheit als sogenannte Fokusgruppen bezeichnet. Das passiert schon seit Jahren. Diese neue Technologie nun unterstützt einfach das, was die Polizei in China bereits macht. Das Unternehmen Huawei hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die Existenz der Technik aber bestätigt. Das System sei nur ein Test und werde nicht angewendet. Das entsprechende Dokument wurde inzwischen von der Huawei-Webseite entfernt.
Über neue Vorwürfe gegen Huawei berichtete Steffen Wurzel aus Shanghai. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Viele Kommentatoren und Kommentatorinnen widmen sich den Haushaltsberatungen im Bundestag. Und in einem sind sie sich einig, die Schuldenbremse darf trotz der hohen Ausgaben zur Bewältigung der Krise nicht dauerhaft aufgegeben werden.
Insgesamt setze der Bundeshaushalt ein richtiges Signal, bemerkt die Neue Osnabrücker Zeitung. Er sichert den gesellschaftlichen Frieden. Zusätzliche Unsicherheiten können im Moment weder Wirtschaft noch die Bürger vertragen. Allerdings darf es bei diesem finanzpolitischen Schlaraffenland bei Nichteinhaltung der Schuldenbremse nicht bleiben. Bei Grünen, Linken und Teilen der SPD klingt schon jetzt der Wunsch durch, dass das Schuldenmachen nach der Krise gern so weitergehen darf. Aber das ist zukunftsvergessen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt zu bedenken, dass die aufgenommenen Kredite auch nach der Krise blieben. Immer öfter hört man nun, mit Tilgungen könne man die Schuldenbremse nicht mehr einhalten. Dem ist nicht so, wie ein Vergleich der Lage von morgen mit gestern zeigt. Zum Auftakt der Haushaltswoche war gleichwohl zu beobachten, dass die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht mehr sakrosankt ist. Mit Schulden lässt sich gut wirtschaften, solange die Zinsen niedrig oder gar negativ sind. Dass dies so bleibt, kann niemand garantieren. Das Handelsblatt hält fest, der Nachfolger von Finanzminister Scholz wird jährlich 2-stellige Milliardenbeträge für die Rückführung der Verschuldung aufwenden müssen. Wie das gelingen soll, ist noch vollkommen unklar. Einsparungen in solchen Größenordnungen sind politisch illusorisch und ökonomisch fragwürdig, vor allem wenn sie zulasten von Investitionen gingen. Die Diskussion um Steuererhöhungen wird deshalb kommen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mehr aus der Wirtschaft dann wieder ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Sina Fröndrich am Mikrofon. Dann geht es dann auch um die Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn. Und hier nach den Nachrichten macht gleich meine Kollegin Sabine Schmidt weiter mit Deutschland heute. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.